Vergangenen Samstag haben allein in Berlin 12.000 Menschen für die Seenotrettung demonstriert. Auslöser dafür war die Festsetzung und die Anklage des Kapitäns der Flüchtlingshelfer von Lifeline in Malta. Ihm wird vorgeworfen, das Boot sei nicht richtig registriert gewesen und er habe gegen geltendes Recht verstoßen bei der Rettung von über 200 Schiffbrüchigen. Derzeit dürfen nun keine Schiffe von Flüchtlingshelfern mehr diesen Hafen von Malta verlassen.
Und wir wollen uns berichten lassen, wie Seenotrettung abläuft und haben darum jemanden zu Gast, der selbst Seenotretter war. Guten Tag, Johann Petzold. Wo ist das Mikrofon? Da ist das Mikrofon.
Guten Tag, hallo.
Hi.
Sie waren selbst im Mittelmeer unterwegs, ist allerdings schon eine Zeit her. Vor 3 Jahren, also Ende 2015, waren Sie Maschinist bei der Jungfernfahrt der CI. Eigentlich sind Sie aber Komponist. Wie sind Sie als Notensetzer in den Maschinenraum gekommen?
Ja, das war Zufall. Nee, nicht ganz Zufall. Als die Flüchtlingswelle, ich benutze mal das Wort, weil ich mittlerweile da ja auch schon selbst geframed bin,
ja,
als die Flüchtlingswelle Deutschland erreichte, da war ich sehr aktiv in Rostock, bei Rostock Hilft. Und unser Ziel war es, uns besonders zu vernetzen und so bin ich immer weiter Richtung Balkan gerutscht und habe dort mitgeholfen. Und irgendwann kam ich am Mittelmeer an und habe gesehen, was da passiert. Und das war für mich der Startschuss, okay, das ist jetzt so nah dran für mich. Also ich sehe es jetzt einmal wirklich direkt, dass ich dort auch ebenfalls mithelfen möchte. Und in dem Zeitraum wurde gerade die CI in Rostock Schiff, also Hochsee fertig gemacht, dass wir dann runterfahren konnten. Dann wurde sie runtergefahren ins Mittelmeer. Und so landete ich am Ende auf der CI. Und das mit dem Maschinenraum hat einfach nur die Begründung, dass ich einen frühen Lebenstraum hatte und das war Maschinist auf ein Schiff zu werden.
Okay.
So. Und deswegen war ich sehr interessiert und habe dementsprechend auch dort unten sehr schnell gelernt.
Aber Seefahrerromantik war das bestimmt nicht, oder?
Nee, Seefahrerromantik, eher im Gegenteil. Was ich dort erlebt habe, also das habe ich auch lange nicht erzählen können. Meiner Familie konnte ich nicht viel darüber erzählen. Das ist, habe ich versucht irgendwie wegzuschieben in mein stilles Kämmerlein, damit selbst klarzukommen. Es ist nicht schön gewesen, was dort vorgefallen ist.
Jetzt haben Sie das so formuliert, dass wir vermuten, Sie können inzwischen drüber reden und das Kämmerlein aufmachen.
Mittlerweile, ja.
Welches Ihrer Erlebnisse, die Sie da hatten in dem Vierteljahr, meinen Sie denn? Darüber konnte ich lange nicht reden.
Es waren die Fälle, wenn man einfach, ja, also was für mich am bewegsten war, wenn Kinder dabei waren und ich war selbst frisch gebackener Familienvater. Und sobald ein kleines Kind mit auf dem Boot war, was gerettet werden musste, beziehungsweise wenn es tot war, hat es mich selbst völlig entschärft. Und das habe ich eben auch in einem Artikel mal geschrieben, dass mich bis heute Kindergeschrei wirklich in die Knie zwingt. Wenn ich Kinder schreien höre, dann habe ich wie so ein Flashback und komme kaum noch darauf klar. Ja.
Wie haben Sie denn dann in der konkreten Situation reagiert? Da konnten Sie sich diese Emotionalität wahrscheinlich gar nicht leisten.
Nee, ich habe versucht, einen weiten emotionalen Abstand da zu halten. Ich habe versucht, möglichst die Menschen, ja, wie soll man das sagen, sachlich zu betrachten und nicht mehr als Menschen. Was seltsam klingt und es war auch erschreckend, als ich wieder zurück nach Hause gekommen bin, dass ich eben selbst zu Hause nicht richtig erfassen konnte. Ne? Also dieses Gefühl zwischen, wie viel ist ein Menschenleben überhaupt noch wert und wie viel nicht, wenn man da dieses wirklich Massensterben auf dem Mittelmeer sieht. Und es hat lange Zeit gedauert, um das wirklich verarbeiten zu können. Ja.
Wie laufen solche Rettungen da unten denn eigentlich konkret ab?
Ja, mittlerweile hat sich viel geändert. Zu meiner Zeit, als ich noch mitgefahren bin, war es folgendermaßen, dass wir gesucht haben. Wir sind auf dem Mittelmeer gefahren und haben gesucht. Das war dann auch irgendwie immer so 25 bis 40 Seemeilen vor der libyschen Küste. Und haben dort gekreuzt und haben eben auch ständig den Funk abgehört auf Kanal 16. Und manchmal kamen dort Notrufe rein, aber meistens haben wir eben vom MRCC Rom, das ist die offizielle Seenotrettungsleitstelle in Italien, Notfälle gekriegt, die wir ansteuern sollten. Das heißt, da waren Koordinaten und da wurde ein verdächtiges Objekt gemeldet. Dort sind wir dann hingefahren und haben unser Schiff guten Kilometer neben dem, also wenn dort ein war, ein Flüchtlingsboot, daneben geparkt, haben dann ein kleines Dinghy ins Wasser gelassen, ein kleines Beiboot und sind dorthin gefahren und haben erstmal Schwimmwesten und Wasser verteilt. Das war das Allerwichtigste. Und Schwimmwesten vor allem, man sieht auf den Fotos ja immer, dass die Menschen Schwimmwesten anhaben, aber das sind nicht die Schwimmwesten, die man sich vorstellt, sondern da ist irgend so ein Schaumstoffzeug drin, was vielleicht den ersten 3 Minuten Auftrieb gibt und nach 5-6 Minuten saugen die sich voll und dann wird man davon runtergezogen wie ein Stein. Das war übrigens auch ein Grund, warum wir verhältnismäßig wenig Leichen gefunden haben, weil sie entweder schon auf dem Meeresgrund lagen oder erst Tage später, wenn die körpereigenen Gase dann den Körper wieder hochtreiben, dann an den Stränden angespült wurden.
Gleich wollen wir weiterreden mit Johann Petzold über die aktuelle Situation am Mittelmeer. Besten Dank schon mal für den Besuch und den Bericht.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Immer noch bei uns zu Gast ist der Komponist Johann Petzold. 2015 war er 3 Monate lang als Seenotretter im Mittelmeer unterwegs. Hallo nochmal.
Hallo.
Wir haben ja gerade schon gesprochen über das, was Sie damals erlebt haben. Die Situation heute ist eine andere, was die juristischen Rahmenbedingungen betrifft, der privaten Seenotrettung, aber auch was die gesellschaftliche Debatte betrifft. Da sind Leute wie Sie oder Ihre ehemaligen Kollegen die dazu führen, dass Menschen sich in nicht seetaugliche Schiffe setzen und gerettet werden wollen, weil sie wissen, Leute wie die CI, Leute wie Sie kreuzen da und die nehmen mich mit.
Ja, das hören wir jetzt so etwa seit 2 Jahren, diese Argumentation. Es gibt erstmal eine Studie, die das erstmal widerlegen möchte. Beweisen kann man es dadurch erstmal nicht.
Kritiker sagen, wir haben auch Belege, die das zeigen.
Das ist wohl wahr. Ich möchte mal mit einem Beispiel anfangen. Ich habe heute Morgen ein tolles Interview gesehen von dem ehemaligen Juventa-Captain. Die Juventa ist ja mittlerweile auch festgesetzt auf Malta schon seit gut einem Jahr. Und der hat zum Beispiel mit einer Frau direkt gesprochen, die über das Meer geflüchtet ist. Und diese Frau hatte gerade ihr Kind irgendwie auf den Arm und er hat sie gefragt, ja, wie seid ihr rübergekommen überhaupt? Und dann hat sie gesagt, wir wollten nicht in dieses Boot steigen, wir haben uns gewehrt. Und mein Mann und mein anderes Kind, also wir wollten weggehen und dann haben die Libyer einfach mein Mann und mein anderes Kind erschossen und haben uns gezwungen, in dieses Boot zu steigen, dass wir da rüberfahren.
Moment, ich verstehe es nicht. Was ist die Logik dahinter?
Ich glaube, die Schlepper, die zwingen die Menschen, denen ist es ziemlich egal, ob die Boote da draußen sind oder nicht. Als zweites Beispiel hatte ich zum Beispiel, ich greife mal jetzt einen Schritt voraus, ich habe jetzt mittlerweile vermehrt Kommentare gelesen, dass die Todeszahlen seit einer Woche jetzt nicht mehr angestiegen sind auf dem Mittelmeer. Also dass es keine Toten gab. Diese Zahlen kommen von IOM. Das ist so ein Flüchtlingshilfswerk, was mit der UNHCR zusammenarbeitet. Und IOM zum Beispiel ermittelt die Zahlen folgendermaßen, dass die libysche Küstenwache bringt die Flüchtlinge wieder zurück ans Land, wenn die losgefahren sind. Und anhand sozusagen der Aussagen der Flüchtlinge, die losgefahren sind, sagen sie, also welche Menschen vermisst werden, ermitteln sie die vermissten Fälle und wandeln die dann später in Todesfälle um, wenn sie die Leichen finden. Diese Dunkelziffer, die ist extrem. Also weil dieses Hilfswerk hat nur auf sehr wenige Ankommende überhaupt Zugriff.
Aber dennoch, wie entkräften Sie den Vorwurf, dass Menschen wie Sie, Schiffe wie das, auf dem Sie waren, dazu führen, dass Menschen beschließen, okay, ich versuch's?
Es ist nicht einfach zu entkräften, aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, dass die Menschen schon gekommen sind, bevor wir überhaupt da waren. Das heißt, die privaten Seenotretter haben eingegriffen ab dem Zeitpunkt, wo schon mehr als 10.000 Menschen auf dem Mittelmeer ertrunken sind. Das war also schon ein Massengrab. Und daraus ist ja erst sowas wie Sea-Watch entstanden. Daraus ist ja erst sowas wie Sea Island entstanden. Und wir mussten eingreifen. Das war einfach eine zivile Pflicht, die uns da runtergerufen hat, ja, weil einfach Mare Nostrum und Triton diese Aufgabe nicht leisten konnte.
Insofern, also die Netzwerke und Bündnisse, die dafür eigentlich vorgesehen waren.
Ja, die haben es nicht geschafft. Ne?
Jetzt steckt Europa natürlich in einem Dilemma. Wir wollen nicht, dass die Menschen kommen, aber wenn wir keine Seenotrettung betreiben, ertrinken die. Wie kommen wir aus dem Dilemma wieder raus?
Tja, normalerweise würde ich das dem Politiker fragen, den ich gewählt habe, aber der Politiker schiebt die Verantwortung wieder auf uns zurück und das finde ich ziemlich frech.
Das heißt, Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen?
Wahnsinnig, ja. Immerhin übernehmen wir ja den Job gerade, den quasi die Europäische Union nach dem Seerechtsgesetz Paragraph 98 übernehmen sollte. Der verpflichtet die Europäische Union, Seenotrettung durchzuführen, ob die Menschen nun Flüchtlinge sind und ob da ein Pull-Effekt ist oder nicht. Die Menschen kommen einfach her, uns geht's hier wahnsinnig gut, das muss man einfach dazu mal sagen. Mittelafrika sind schwere Hungersnöte und Dürren, die Menschen haben nichts mehr zu essen. Die müssen, also die wollen fliehen, die haben keine andere Möglichkeit, ich finde das nicht verwerflich. Entschuldigung, jetzt knüpfe ich nochmal an die erste Frage an, wo wir eben waren. Wir hatten jetzt auch vor allem auch noch Menschen aus Syrien und eben auch zum Beispiel aus Bangladesch, die über das Mittelmeer kommen, weil einfach zum Beispiel die Balkanroute geschlossen ist. Das bedeutet also, dass die Menschen schon sich einen neuen Weg suchen, der viel gefährlicher ist, ob da die NGO-Schiffe sind oder nicht. Um jetzt wieder auf den Punkt zurückzukommen mit der Politik. Es wäre schon wichtig, dass die Politik dafür sorgt, dass endlich mal wirklich vernünftige, also wirklich vernünftige Aufbauhilfen für Afrika geliefert werden. Ich habe jetzt kürzlich gehört, dass der Etat für die Aufbauhilfe schon wieder gestrichen wurde, oder nicht gestrichen, aber gesenkt wurde für Afrika, und das ist ein falsches Zeichen. Und die Schuld auf uns zu schieben dafür, dass die Politik hier in Europa nicht eine vernünftige Migrationspolitik hinkriegt, das ist zu einfach. Das ist wirklich zu einfach, und das finde ich auch, also zynisch ist das falsche Wort.
An dem Punkt könnte man noch lange weiter diskutieren, was vernünftige Aufbauhilfe wiederum bedeutet. Wir bedanken uns aber für den Besuch und für das Gespräch bei Johann Petzold. Er ist vor 3 Jahren für ein Vierteljahr auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer unterwegs gewesen und weiterhin unterwegs in dieser Mission. Wir bedanken uns für den Besuch.